Seid ihr noch aufnahmefähig? Wir hatten es jetzt bis immer so, dass wir die Vorträge getrennt hatten, 4 Abende. Und da konnten wir jeden Abend ein bisschen überziehen, also 90 Minuten waren veranschlagt. Und dann haben wir eben das so auslaufen lassen. Jetzt haben wir das ja hintereinander geschaltet. Seht ihr schon, jetzt kommen wir in Zeitprobleme. Wir werden auch jetzt dann wieder in Zeitprobleme kommen. Ich werde euch dann fragen, wie lange ihr machen wollt. Zauber des Aberglaubens. Seminarziel. Also ich überspringe dann Folien, die wir schon hatten. Ganz kurz, bloß dass sie in der Erinnerung sind. Und ich werde auch manche Technik oder so, weil so manches werde ich auch ganz schnell bloß einen Hinweis geben. Wahrscheinlich Familienstellen von Hellinger, bloß ganz kurz anreißen. Und Sie können ja die Kinoversion bestellen, also die PowerPoint-Präsentation als Kinoversion. Ja. Und da kann man sich das alles nochmal in Ruhe ansehen. Also wir sollen lernen, selbst zu entscheiden. Das ist mir wichtig, dass man so das Gespür bekommt, das ist okkult. Da lasse ich lieber die Finger weg. Auf der anderen Seite soll man auch eine gewisse Sicherheit haben und nicht hinter jeder Ecke einen Teufel sehen und hinter jedem Symbol, und dass man sich dann ja, dann verhält man sich ja letztendlich auch abergläubisch. Ja? Also vor Symbolen oder Zahlen oder sonst brauchen wir sowieso keine Angst haben als Christen. Also wir sollen mündig werden. Mündig werden, die Geister zu unterscheiden. Da ist heute noch ein Aspekt dabei, die Augen aufzumachen. Einmal über bestimmte Techniken, aber auch zum anderen über das, was uns die Bibel sagt, was uns die Bibel Ratschläge da auch gibt, dem Ganzen. Das kennen wir schon, die Roadmap. Ja. Hier ist eigentlich die ganze Esoterik sozusagen geplant worden. Ich will nicht sagen bewusst, aber da sind auch andere Mächte am Wirken gewesen, sicherlich. Jetzt gibt es ja die Sache mit der Quantenmystik. Man versucht ja jetzt, das ist das große Problem bei der Esoterik, man versucht immer, die uralten magischen Dinge wissenschaftlich darzustellen, zu sagen, das ist Wissenschaft. Und jetzt geht man dann, das sind sehr hochintelligente Leute, die sagen, ja, das läuft auf quantenmystischer Ebene ab. Ja? Also das ist, da gibt es jetzt diese Quantenkonzepte, hier heißt es, die Mehrzahl der quantenmystischen Konzepte entstand erst Jahrzehnte später im Zuge des New Age, der New Age-Periode in den 70er Jahren. Einer der ersten Autoren eben der Quantenmystik war eben Friedhof Capra von der Seite ESOWATCH. Also ESOWATCH sehr zu empfehlen, oder Psiram, die Seite, da kann man wirklich, wenn man irgendetwas sucht, wo man nicht weiß, Bioenergetik, Biofeedback oder so, das klingt alles so ähnlich, da kann man sich dann einfach mal schlau machen. Was sagt die Wissenschaft wirklich dazu? Ja, oder die GWUP, die Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung von Paraphänomenen. Da kann man nachschauen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, Quantenheilung, sollten wir uns doch mal überlegen, was ist denn das, was machen die überhaupt? Heißt es hier, wird hier angeboten in Neuburg, Probleme lösen, ohne darüber zu reden, körperliche, emotionale Blockaden werden aufgehoben, ja, Geld, Beziehungsprobleme werden gelöst und Potenziale werden freigesetzt. Jetzt schauen wir uns mal einen Werbefilm an, wie denn Quantenheilung aussieht, und mal überlegen, wo habe ich sowas schon mal gesehen, sowas Ähnliches. Das ist also jetzt so eine Selbstaussage, so ein Werbefilm von Quantenfeldtransformation, Quantenheilung.
Persönlich hat es mich aus einem großen Unruhezustand in eine große Ruhe gebracht, hat mir geholfen, mehr Klarheit zu gewinnen und einfach das jetzt auch anzugehen, was ich mir schon lange vorgenommen habe, wo ich mich aber nie hingetraut habe. Also es hat mir auch meinen Weg erleichtert.
Eine unheimlich spannende Erfahrung. Also ich sage mal, das ist mit Sicherheit für mich persönlich das sinnvollste Seminar der letzten 10 Jahre gewesen.
Sie haben irgendein kleines Thema für heute Abend mitgebracht,
ja,
was Sie nicht wieder mit nach Hause nehmen möchten, nein, vermutlich. Gut, okay, dann möchte ich Sie einfach nur bitten, seien Sie gut und denken Sie mal kurz an dieses Thema. Okay, und jetzt dürfen Sie gedanklich schon irgendwo hingehen, wo es gut ist, wo Sie sich wohlfühlen, Schuhe kaufen oder sonst irgendetwas Nettes. Okay, gut. Lass uns einfach wirken.
Okay. Ihr wisst, der Zeit halber rechnen wir schon wieder ab. Also mich erinnert dieses quantenmystische Konzept, also Quantenheilung, ganz stark an die charismatische Bewegung. Wenn man sich den Film weiter anschaut, da liegen die Leute dann so am Boden rum. Slain with the Spirit, das auf den Rücken fallen. Ja, Frage ist, welche Kraft wirkt da? Quantenmystik sagt natürlich, es geht über Quanten. Ja, also da wird Energie irgendwie übertragen und so weiter. Also wird hochkompliziert ausgedrückt. Ja, was ist es? Okay, Definition Esoterik hat man schon. Esoterik wird zur Exoterik, überschwemmt uns sozusagen. Esoterisches Weltbild kennen wir auch. Dieses Qi, das immer, das alles durchdringt, diese kosmische Energie. Was heute neu ist, Bild des Okkultismus. Da gibt es ja auch so ein Weltbild. Okkultismus hat ja ein eigenes Weltbild. Da gibt es die Weiße Bruderschaft und das ist das eine von Blavatsky entworfen, da sind so aufgestiegene Meister dabei. Und dann gibt es eben die Luziferaner, die Luzifer verehren. Ja. Also und es geht natürlich auch über die drei Bereiche dann, denen man arbeitet, in den drei Bereichen Mantik, Magie, Spiritismus. Satan wird als etwas Positives gesehen. Im Satanismus zum Beispiel, Albert Pike, LaVey, Aleister Crowley, Church of Satan gibt es im Okkultismus, in der schwarzen Magie natürlich. Und auch, also Lucifer wird als Lichtbringer gesehen, als etwas Positives bei Rudolf Steiner und Jakob Lorbeer zum Beispiel. Wer ist Rudolf Steiner? Begründer der Anthroposophie, Waldorfpädagogik. Und eben diese ganzen Anthroposophika, diese Medikamente, die es auf dem Markt gibt, ja, ist ein milliardenschwerer Markt. Und in der Esoterik wird natürlich in manchen Bereichen Satan als positiv gesehen. Rudolf Steiner sagte in der Erstausgabe seiner herausgegebenen Zeitschrift Lucifer 1903, das bedeutsame Symbol der Weisheit, die uns durch Forschung gegeben wird, ist Luzifer, zu Deutsch der Träger des Lichts. Kinder des Luzifers sind alle, die nach Erkenntnis und Weisheit streben. Also bei uns zum Beispiel in Bad Steben ist eine ganze Klinik, da haben wir einen Dr. Wilkens und der ist Anthroposoph, in ganz oben Franken der führende Anthroposoph. Ja. Und ja, da steht eben die Rudolf-Steiner-Lehre dahinter. Rudolf Steiner selbst hat er als Kind, das war seine erste übersinnliche Erscheinung, er hat mehrere übersinnliche Erscheinungen gehabt, kann man in Büchern nachlesen, in Biografien. Als er so da saß, war es, als ob sich die Tür auftat, eine Frauenpersönlichkeit trat zur Tür herein, ging in die Mitte der Stube, machte Gebärden und sprach auch Worte. Versuche jetzt und später, so viel du kannst für mich zu tun. Also das war der Auftrag an Rudolf Steiner. Dann war sie noch eine Weile anwesend, diese Erscheinung unter Gebärden, die nicht mehr aus der Seele verschwinden können, wenn man sie gesehen hat. Und darauf verschwand die Frauengestalt. Steiner war damals 7 Jahre alt. Über Anthroposophie gibt es was sehr Gutes, das draußen liegt, von Lothar Gassmann, evangelischer Theologe, der hat seine Doktorarbeit über Anthroposophie gemacht. Und da ist der Auszug eben da draußen am Büchertisch Anthroposophie. Da steht dann alles drin über Waldorf-Pädagogik und so weiter. Ja. Auch das Anthroposophie-Handbuch ist auch von Lothar Gassmann. Und hier ist auch noch ein Vortrag von Lothar Gassmann über seine Doktorarbeit. Aber da schauen wir jetzt auch nicht rein, aber den können Sie sich dann anschauen zu Hause, wenn Sie wollen. Interessant ist noch dieses Buch von Martin Lambeck, Irrt die Physik. Martin Lambeck ist Physiker aus Berlin, Physikprofessor im Wissenschaftsrat der GWUP und untersucht es einfach aus wissenschaftlichen Beweggründen und sagt, was ist denn dahinter einfach. Ne? Und er sagt, wenn die Homöopathie stimmt, dann bricht die ganze Physik zusammen. Ja. Und wenn die Anthroposophie stimmt, dann bricht die ganze Naturwissenschaft zusammen. Ja. Wir werden morgen ihn kurz sprechen hören im Videoclip. Also ist sehr zu empfehlen, dieses Buch. Ja, und dann gibt es halt unzählige Internetseiten, wo Luzifer verherrlicht wird. Die Energie wurde mir von Metatron und Luzifer gemeinsam übergeben. Gibt es Luzifer-Energien. Auch im Reiki gibt es die Luzifer-Energie hier nach dieser Internetseite. Zahlenmagie und Steine ist vielleicht interessant. Wir haben es oft so gemacht, dass wir von der einen Seite was gelesen haben und dann von der anderen Seite. Ich habe das jetzt hier mal reinkopiert. Also das ist jetzt ein Esoterikbuch. Bitten Sie in einer Meditation Ihren Stein, ihn kennenlernen zu dürfen, den Stein kennenlernen zu dürfen. Und bitten Sie ihn auch, dass er Ihnen seine Kräfte zugutekommen lässt. Empfehlenswert ist eine Meditation, in der Sie in den Stein hineingehen, Schamanismus, Ingo, oder? Und ein Zusammentreffen mit der Deva, dem Naturgeist oder der Wesenheit Ihres Steines, ja, dass man die erleben kann. Die Deva wird Ihnen erklären, wobei sie Ihnen helfen kann und will. Also vielleicht sind es so manche von Ihnen schon in irgendwelchen Wellness-Einrichtungen und so gewesen, da sind ja auch immer viele Steine, ja. Also an das glauben die Menschen, ja, dass die Steine eine Ausstrahlung haben. Und jetzt ist die Frage, ist das so, ja? Bewirken Steine etwas? Da kann man einfach mal nachschauen, die These der Kristallheilung. Kristalle schwingen, mit denen sie durchdringen den Energiewellen. Sie laden sich mit Energie auf und können diese wieder abgeben. Bei Kristallen kann man verschiedene Phänomene beobachten. Manche brechen Lichtstrahlen oder ändern die Polarisationsrichtung des Lichtes. Andere entwickeln bei Druck oder Temperaturwechsel elektrische Eigenschaften. In der Umkehrung schwingen manche Kristalle beim Anlegen von Strom, was zur Erzeugung von Ultraschall verwendet wird. Alles physikalisch nachweisbar. Aber trotz dieser erstaunlichen Eigenschaften mancher Kristalle fehlen solche, wie sie von Kristallheilern behauptet werden. Kristalle können keine elektromagnetischen Schwingungen empfangen, speichern oder abgeben. Okay, das war jetzt nur ein Beispiel, wie man sowas sich anschauen kann. Ja, man kann sich immer so eine Technik anschauen, im esoterischen Bereich und dann dem wissenschaftlichen Bereich, dann hat man meistens schon was dazu. Oftmals findet man auch schon, gerade als Christen, sieht man ja schon den Pferdefuß, wenn man sich den esoterischen Bereich ansieht. Die These ist, glaube ich, bewiesen. Das biblische Weltbild ist auch inzwischen klar. Das ist der Vorteil, wenn man zwei Abende hintereinander hat. Da kann man da von daher etwas schneller machen. Magische Weltbild ist, denke ich, auch schon rübergekommen. Was uns heute interessiert, da wo das Ausrufezeichen dann neben steht, was uns jetzt interessiert in dem Vortrag, dass eben Wesenheiten allgegenwärtig sind, Strömungen, Energien, auch die universelle Verbindung mit Natur und Kosmos wieder. Ja, dann geht es ja um Magie, also die magischen Gesetze. Magie ist Wille zur Macht. Okay. 5. Mose 18 ist auch geläufig, überspringen wir auch. Zitat von Kurt Koch für diesen Vortrag lautet: Viele Menschen gehen seelisch an der Magie zugrunde. Viele Menschen gehen seelisch an der Magie zugrunde. Das ist, denke ich, tatsächlich so. Also wir behandeln jetzt die Themen Mantik, Magie und Spiritismus. Mantik, da ist jetzt einfach mal so eine Zusammenstellung, da könnte man noch mehr dazu nehmen. Manchmal sind die Grenzen auch fließend, ja, zwischen, das ist ja nur einfach, dass man so eine Organisation mal hat, also eine Strukturierung. Und was wir heute behandeln oder jetzt behandeln, ist das Pendeln und Routengehen. Es ist auch nicht allen immer so klar, was dahinter steckt, wie das denn ist, wie die Zusammenhänge sind. Zwei Filme, Weg der Geomantie, der Wünschelrutenreport, lassen wir auch weg. Horst Koch schreibt, das ist auch eine sehr gute Internetseite zu diesen Themen, religionsgeschichtlich hat die Verwendung von Rute und Pendel ihren Ursprung in der Wahrsagerei des Heidentums. Griechen, Römer, Skythen und Germanen hatten ihre Stabwahrsager oder Wassersucher mit der Haselgerte. Radiesthesie kommt eben von Radiare, Strahlen von sich geben, und Aisthanestai, Empfinden, die Strahlungsempfindlichkeit. Pendel- und Wünschelrute sind einfache Gegenstände. Ingo hat es vorhin erzählt, dass er das auch gemacht hat. Aus unterschiedlichen Materialien, die in Bewegung geraten können, wenn sie in der Hand gehalten werden. Anwender setzen sie ein, um Störfelder im Körper oder Erdstrahlen zu erkennen und Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten auszuwählen. Das Erklärungssystem für die vom Erdboden ausgehenden krankmachenden Einflüsse wird Geopathie genannt. Die Fähigkeit, diese Einflüsse zu empfinden, ist eben die Radiesthesie. Verwandt ist es mit dem Feng Shui. Beispiel Irrwege des Heils, Manfred Heidi. Eine Patientin berichtete der zuständigen Ärztekammer, dass eine Ärztin ihre Gesundheits- und Lebenssituation mit einem Pendel ausgependelt habe. Also eine Medizinerin, ja, die Medizin studiert hat, mit einem Pendel ausgependelt und hierbei feststellte, dass ihr Schlafplatz krankmachend war und kosmische Kräfte schädigend auf sie stürzen würden. Weswegen ihr Heilwasser, also man glaubt gar nicht, dass es eine Ärztin ist, aber weswegen ihr Heilwasser in zwei Minifläschchen, die sie in einem Meter Höhe Nord und Süd im Bettnähe anbringen sollte, ausgehändigt wurden und dass sie ein ganz langsam wachsendes Astrozytom, einen gutartigen Hirntumor habe. Weiterhin habe die Ärztin später durch Fernpendeln festgestellt, dass kein Astrozytom mehr nachweisbar ist. Also ein Arzt darf vom Gesetzlichen keine Fernheilung durchführen. Das nur mal nebenbei, es ist ihm verboten. Ja. Also ein Mediziner mit Medizinstudium darf das nicht. Ne? Das ist in Deutschland verboten. Ja, das hat die Ärztin so gemacht. Man kann sich zum Beispiel, wenn man jetzt denkt, dass da irgendwelche Strahlen einen schädigen oder so, kann man sich da verschiedene Abwehrgitter kaufen, Schutz bei Wasseradern, Schlafen ohne Erdstrahlen. Und das ist ja so die Theorie, wenn da irgendwelche Erdstrahlen sind, dann ist zum Beispiel, hier haben wir erhöhte Gefahr für Blitzschlag. Hier haben wir Unfallgefahr, hier ist die Straße, dann haben wir hier wächst die Hecke nicht, ja, und hier ist die Erkrankungsgefahr in dem Zimmer. Ja. Also, und der Routengänger findet das dann natürlich hier raus. Ne? Das ist so Theorie im Bild. Dann kann man da sich an jemanden wenden und er kommt dann und misst den Schlafplatz aus und dann muss man halt das Bett rüberstellen oder man stellt irgendwelche Abwehrkupfergitter drunter und das Bett. Ja, so ist es. Und es hat sogar die Bundesregierung für dieses Phänomen, weil die, der Bundestagsabgeordnete Franz Heinrich Krey das eingebracht hat, dass eben Erdstrahlen schädlich sind, hat die Bundesregierung 400.000 D-Mark damals zur Verfügung gestellt, um den Zusammenhang zwischen krankmachenden Erdstrahlen eben und Krebserkrankungen herauszufinden. Das war 1986, da wurden zwei Professoren beauftragt. Das Ergebnis zeigte jedoch, dass die Treffsicherheit durchschnittlicher Routengänger in den durchgeführten Testreihen schlecht und in den meisten Fällen kaum oder nicht vom Zufall zu unterscheiden war. Hat sich jetzt die GWUP eingeschaltet, also die das noch wissenschaftlicher besser machen. Das sehen wir jetzt dann gleich, wie die das machen. Und die haben das eben auch herausgefunden, dass es eben einfach Zufall ist, das Ganze, die GWUP. Und jetzt schauen wir uns an, wie die das machen. Konnte nicht finden. Schade. Aber das suchen wir. Dass die Verknüpfung nicht... Sieht es jemand besser als ich, Wünschelrouten? Ja, das ist er nicht. Oh oh. Da haben wir es. Teil 2. Muss das Teil 1 sein, denke ich.
Willkommen zurück bei Welt der Wunder. Sie haben sicherlich eine Vorstellung, was das hier sein soll. Genau, eine Wünschelroute, mit der sogenannte Wünschelroutengänger oder auch Muter genannt, angeblich Wasser aufspüren können. Das wollten wir natürlich genau wissen und haben Wünschelroutengängern, die wirklich an ihre Fähigkeiten glauben, gebeten, uns diese unter Beweis zu stellen. Und damit die Sache auch spannend ist, winkten demjenigen, der uns davon überzeugen konnte, ein Preisgeld von 1 Million Dollar. Na, wenn sich das nicht lohnt.
Es gibt eine tödliche Bedrohung durch gefährliche Wasseradern, behaupten zumindest Wünschelroutengeher und Pendler seit Jahrhunderten. Denn diese Wasseradern machen uns krank. Ihre Strahlungen sollen Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs auslösen. Bruno Uhl ist sogenannter Pendler und Heiler. Und das ist Helmut Reitz, Wünschelroutengänger. Beide behaupten, dass sie mit Pendel bzw. Wünschelroute Strahlungsquellen aufspüren können, die Menschen krank machen.
Diese Schwingungen, die in der Erde sind, sind mit Sicherheit stärker als Röntgenschwingungen.
Diese Energien, wo die Wasseradern laufen, sich der augenblicklichen Physik noch entziehen.
Helmut Reitz hat von seinem Vater das Wünschelroutengehen gelernt. Seit 50 Jahren arbeitet er mit diesem Werkzeug, einer einfachen Plastikkonstruktion. Bruno Uhl ist Pendler und Heiler. Sein Handwerk hat er sich selbst beigebracht, nachdem ihm ein anderer Heiler besondere Fähigkeiten auf dem Gebiet attestiert hatte. Beide behaupten, dass sie Wasser, egal ob fließendes oder stehendes, aufspüren können. Ihre Theorie? Unter der Erde schlängeln sich Wasseradern ähnlich wie Flüsse oder Bäche. Sie reiben sich am Gestein und verursachen so gefährliche Strahlung. Wir wollen wissen, kann man mit einem Pendel oder einer Wünschelroute Wasser aufspüren? Um das herauszufinden, haben wir einen Test unter wissenschaftlicher Aufsicht vorbereitet. Wenn Uhl und Reitz diesen Test bestehen, winkt ihnen 1 Million Dollar als Prämie. Die wurde von dem amerikanischen Millionär James Randi ausgelobt. 1 Million Dollar bekommt derjenige, dessen angebliche paranormale Fähigkeiten erstmals wissenschaftlich bestätigt werden können. Zunächst bereitet das Wissenschaftlerteam den Test vor. Nötig sind nur 10 Eimer, 10 Handtücher und ein abschließbarer Raum. Testleiter Dr. Rainer Wolf ist Wahrnehmungsforscher und Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Bisher hat es noch keiner geschafft, paranormale Fähigkeiten zu beweisen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Kandidaten finden, der wirklich über die Fähigkeit verfügt, die halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr, sehr klein, denn solche Tests sind schon unheimlich oft gemacht worden. Leider bisher immer mit negativem Ergebnis. Aber wenn tatsächlich einer käme, der Erfolg hat, dann müsste die Wissenschaft radikal umlernen. Es wäre tatsächlich eine wissenschaftliche Revolution.
Aber vielleicht findet er ja heute diesen besonderen Kandidaten. Der Test beginnt. Zunächst lost die Wissenschaftlergruppe einen der 10 Eimer aus und füllt ihn mit Wasser. Die 9 anderen bleiben leer. Alle Eimer werden mit einem Handtuch abgedeckt. Erster Kandidat ist Helmut Reitz. Wird er mit seiner Wünschelrute den mit Wasser gefüllten Eimer finden? Es geht angeblich ganz einfach.
So, ich gehe jetzt wieder hier rein und frage einfach meine Richtung ab, wo das Wasser drin ist, wo es drin sein kann.
Helmut Reitz misst ganz genau nach. Und tatsächlich, seine Route schlägt nur bei einem Eimer aus. Bei den anderen 9 gibt sie ihm kein Signal. Für den Routengeher ein ganz klares und starkes Zeichen. Schon einmal hat jemand einen ähnlichen Versuch mit einem wirklich überraschenden Ergebnis unternommen. Gustav Freiherr von Pohl lieferte den wohl aussagekräftigsten Beleg für die paranormalen Fähigkeiten der Routengeher. Im Jahr 1930 wagte er ein bahnbrechendes Experiment. Er führte im niederbayerischen Vilsbiburg unter amtlicher Aufsicht Hausuntersuchungen auf Erdstrahlen und Wasseradern durch, ohne jemals zuvor dagewesen zu sein oder mit Anwohnern gesprochen zu haben.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Wo seine Wünschelrute stark ausschlug, zeichnete er die betreffenden Häuser in einem Stadtplan ein. Anschließend verglich er diesen Plan mit den Aufzeichnungen über Todesfälle der vergangenen 12 Jahre. Das verblüffende Ergebnis: Alle Krebstoten, die in Vilsbiburg zu beklagen waren, waren in den von Pohl als besonders belastet eingestuften Häusern erkrankt. Diese Karte gibt es noch heute. Bestärkt durch dieses Ergebnis haben sich der Glaube an gefährliche Erdstrahlen und damit die Zunft der Wünschelroutengänger immer weiter verbreitet. Allein die Suchmaschine Google verzeichnet zum Stichwort Wünschelroutengänger 41.000 Treffer. Zurück nach Würzburg. Routengeher Reitz hat seine erste Messung abgeschlossen. Nummer 8 soll der mit Wasser gefüllte Eimer sein. Er ist sich ganz sicher. Ob er tatsächlich richtig lag, wird er erst am Ende des Tests erfahren. Das Wissenschaftlerteam kontrolliert nochmal die Eimer. Das Wasser ist in Eimer Nummer 6 und nicht in Nummer 8. Der Wünschelroutengänger hat noch 12 weitere Chancen, denn dieser Test wird insgesamt 13 Mal durchlaufen. Wird er tatsächlich die richtigen Eimer erspüren? Nach 3 Stunden steht das Endergebnis fest. Für Helmut Reitz ist das schockierend.
Kein einziger Treffer.
Das gibt's doch nicht.
Ja, das ist sogar weniger, als man durch reinen Zufall erwarten würde. Man würde durch reinen Zufall erwarten, dass man einen Treffer oder
also jetzt zwei Treffer kriegt. Das ist ja Schock, das muss ich erst beantworten.
Seine Erklärung?
Dass im Raum praktisch in meinem Kopf ein Programm abgelaufen ist, das Fehlstörungen verursacht hat. Ich kann mir das zwar nicht genau erklären, denn ich hatte ja zu Hause mal mit dem Wasser immer schon geübt.
Was jetzt? Ja, da gibt es dann noch einen zweiten Versuch. Ich denke, es ist ganz gut, sich zu dem Thema eben auch bei dem Thema die Wissenschaft einzubeziehen. Weil ich glaube, dass die Naturgesetze von Gott gemacht sind. Ja. Und weil wir den Text schon gehabt haben, schon mehrmals, Gott hat uns den Geist des gesunden Denkens gegeben. Ja. Deswegen ist es wichtig, bei dem Thema Wissenschaft mit dabei zu haben. Ja, da ist dann nochmal die so Abschlussbewertung, aber das haben wir jetzt schon im Film gesehen. Man hätte statt Wünschluten gehen auch einfach raten oder eine Münze werfen können, so die Ergebnisse. Man kann da auch gerichtlich belangt werden sogar. Da gab es ein Urteil im Bundesgerichtshof. Danach wurden 2 Ärzte wegen Betrugs verurteilt, weil sie ihren Patienten vorgespielt hatten, ihre Beschwerden seien auf geopathische Reizzonen zurückzuführen und sie dadurch zum Kauf wertloser Entstrahlungsgeräte bewogen hatten. Beispiele Dr. Kurt Koch. Das ist übrigens das Buch, das endlich aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde. Und Christus oder Satan. Das finde ich sehr hilfreich. Er schreibt, ein Arzt bat Dr. Kurt Koch um ein seelsorgerliches Gespräch. Dabei berichtete er, dass er 2 Jahre lang mit dem Pendel arbeitete und viele verborgene Dinge erkennen konnte. Mit Hilfe eines Fotos war er in der Lage, Name, Adresse, Beruf und andere Lebensdaten der betreffenden Personen mit dem Pendel exakt anzugeben. Auch zukünftige Ereignisse konnte er genauestens vorausbestimmen. Dem Arzt wurden diese Fähigkeiten unheimlich. Ja, am Anfang Faszination, dann erlebt man die Macht und dann irgendwann, ja, wie wir heute schon gehört haben, geht es ins Negative, schlägt es um. Er beobachtete an sich selbst eine negative charakterliche Veränderung. Er wurde alkoholabhängig, Kettenraucher, entgleiste auch auf anderen Gebieten und verwilderte total. Mit diesen Problemen kam er dann in die Seelsorge. Dort legte er eine Lebensbeichte ab. Es wurde ihm der Weg zu Jesus gezeigt. Es war sehr schwer für ihn, von seiner offensichtlichen medialen Begabung frei zu werden. Es waren mehrere seelsorgerliche Unterredungen nötig, außerdem der Einsatz eines Gebetskreises, bis der Arzt nach einigen Monaten restlos von seiner Pendelfähigkeit befreit wurde. Also wir hatten auch schon Leute mit solchen Fähigkeiten in der Seelsorge. Da ist oft das Problem, das wollen sie nicht loslassen. Ja. Weil das ist was Faszinierendes, damit hat man eben Macht. Ja. Und bringt ja für den eigenen Selbstwert dann auch was. Ich bin ja besser, ich kann ja was, besser als der andere. Jetzt gibt es Orte, das beschreibt unser Professor Lambeck hier in diesem Buch, gibt es ja Orte, die werden plötzlich nicht als krankmachende Strahlung, plötzlich gibt es positive Strahlungen. Sowas. Erst machen die Strahlen krank und jetzt gibt es positive Strahlen. Und ein Ort, der ist in der Nähe von meinem Wohnort, den habe ich dann aufgesucht, das ist in Bischofsgrün. Bin ich dann vor 3-4 Jahren mit meiner Frau dahin gelaufen und dann haben wir gesucht, Ort der Kraft, da sieht man schon am Wegweiser mitten im Bischofsgrün, Ort der Kraft. Und da haben wir den Ort gesucht, ja. Erst kam man da an ein Haus vorbei, da hat jemand einen Zaun gestrichen, da habe ich gefragt, spürt man was von der Kraft? Da hat er gesagt, es wird immer wenger, hat er gesagt, ne. Und wenn man dann da raufkommt, sieht man eben diese 12 Steine und diese Bänke rum. Und sehr traurig ist also eigentlich, was auf diesen Schildern steht. Da heißt es, ich habe die groß fotografiert, dieser Seelenfriedenplatz sollten folgende Personengruppen meiden. Also da wird angebliche Fairness vorgeheuchelt. Und dann, am besten wirkt der Energiefluss, wenn Sie Folgendes beachten. Rechtshänder schauen in die Richtung Osten, Linkshänder schauen in Richtung Westen. Also, dass sowas, für sowas sich überhaupt eine Kurverwaltung hergibt. Ne? Und verweilen Sie 15 Minuten. Schwerkranke, und das finde ich das Traurige. Ja. Also wer wirklich schwerkrank ist, da heißt, sollten 3-mal täglich zwischen 20 und 30 Minuten an diesem Ort verweilen. Also da wird mit Hoffnungen und Ängsten gespielt. Ja. Und da steht dann, auf welchen Platz man sich zu stellen hat oder stellen soll, mit Rheumaproblemen, Depressionen, in der Mitte der stärkste Platz, ja, Krampfadern links oben. Also absoluter Humbug, ja. Aber es gibt Menschen, die sind wirklich krank und die, das ist ihr letzter Strohhalm, ja. Das ist das Traurige. Grundsätzliche Überlegungen zur Mandik aus seelsorgerlicher Sicht. Das ist jetzt ja ganz wichtig. Also dieses Mantik heißt ja nicht nur in die Zukunft schauen, sondern überhaupt Zukunft, Vergangenheit und so, das will ja Mantik können, ja. Sogar bis vor die Geburt, haben wir gehört, ja. Es gibt Kairos, die Zeit Gottes. Da haben wir Yahweh und Kronos, die vergängliche Zeit und da befinden wir Menschen. Und es ist einfach so ein Modell. Und wir Menschen können normalerweise in die Vergangenheit blicken. In die Zukunft, das ist uns verwehrt. Und ganz wichtig ist zu wissen, auch Dämonen und Satan können nicht in die Zukunft sehen. Es ist sehr wichtig, dass man das weiß. Ne? Und das zweite Wichtige, da hat mich Ingo darauf hingewiesen, diese Mächte können auch keine Gedanken lesen. Das kann nur Gott. Ja. Das ist, es sei denn, wenn jemand besessen ist, aber wolltest du was sagen? Da kommen wir jetzt noch hin. Danke, Ingo. Also, nicht in die Zukunft schauen und keine Gedanken lesen. Das ist für Esoteriker enorm wichtig, wenn die da rauskommen. Die haben ja ständig Panik. Ja? Irgendwelche Mächte können meine Gedanken lesen. Ne? Also, sind wir froh, dass das nur Gott kann. Also Satan und Dämonen können eigentlich nur in die Vergangenheit. Und es gibt aber eine Doppelbelastung, hat Ingo darauf hingewiesen, bei der Mantik. Ich habe eben diese Belastung, ich habe Kontakt mit der Wahrsagerin und da kommt dann was rüber, habe ich eine okkulte Belastung. Also da mit so einer Mauer, also ich einfach als symbolisch da gezeichnet. Und die zweite Belastung ist die dämonische Beeinflussung. Und das ist es, dass die Dinge in der Zukunft oft eintreten, dass einfach Satan oder Dämonen die Zukunft manipulieren. Also ich weiß es eben von einem Bekannten, der war bei der Wahrsagerin und die hat ihm gesagt, du hast dich scheiden lassen von deiner Frau. Der ist nach Hause gegangen und hat es auch seiner Frau gesagt, er möchte sich scheiden lassen. Also der war da so manipuliert. Also da kommt es eben zur Manipulation dann. Also die Dämonen und Satan können nicht in die Zukunft schauen. So sieht es die okkulte Seelsorge. Buchempfehlung zur Mantik. Den ganzen Bereich Astrologie haben wir ja gar nicht angeschnitten. Können wir auch nicht, der Zeit halber. Die Sterne lügen nicht, sie schweigen. Von Bernd Harder. Sehr gut, er ist auch im Wissenschaftsrat der GWUP. Da heißt es zum Beispiel, 1975 unterzeichneten die Nobelpreisträger Konrad Lorenz, ist vielleicht der bekannteste, Linus Pauling und Jacques Monod, auch sehr bekannt, sowie 189 führende Fachkollegen eine Erklärung, in der sie die Astrologie eindeutig als wissenschaftlich haltlos bezeichnen. Also das ist so in Frage-Antwort geschrieben, sehr schön zu lesen. Zum Beispiel eine Sache erzählt er, dass vor 2000 Jahren die Sternbilder eine gewisse Position hatten, aber jetzt hat sich das ja verändert durch Achsenverschiebung, die Ekliptik hat sich irgendwie verändert, der beschreibt es da ja genau. Und jetzt sind die Sternbilder inzwischen ganz woanders, also Fisch ist vielleicht, Skorpion ist vielleicht, was kommt danach, Schütze, Skorpion ist vielleicht Schütze und so weiter und so, das, oder um zwei Sternbilder ist es gewandert, nur die, oder um eins. Und die Astrologie macht genauso noch weiter wie vor 2000 Jahren. Also die realisieren das gar nicht, ja? Die leugnen das. Also so bringt er das mal. Also sehr gutes Buch, also nur zu empfehlen. Also da kann man auch, wenn man so gefragt wird, also dass man so auf Antworten so ein bisschen parat hat. Ja? In der Bibel heißt es in Hosea 12, mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab soll ihm wahrsagen. Also das war wohl früher auch schon so eine Sache, dass man da so Mantik betrieben hat, auch im Volk Israel. Wir kommen zur Magie. Jetzt behandeln wir diese Themen Reiki, Lichtarbeit, Orgon. Da geht es um die Energie, ganz kurz Kettenbriefe, Himmelsbriefe und ganz kurz vielleicht nur, das andere reißen wir nur kurz an. Also schwerpunktmäßig Reiki und Lichtarbeit, das ist ziemlich aktuell. Reiki, Lichtarbeit, Orgontherapie. Begriff Reiki stammt von dem japanischen Wort Rei, Geist, Seele und Ki, das ist wieder die Lebensenergie. Reiki bezeichnet dabei sowohl die Behandlungsform selbst als auch die Energie, die der erhofften Wirkung zugrunde liegen soll. Angestrebt wird damit Heilung von Krankheiten, aber auch eine verbesserte Vorbeugung und allgemeines Wohlbefinden. Also etwas Positives eigentlich, wenn man das so liest. Die therapeutische Energiearbeit erfolgt entweder direkt durch ein Auflegen der Hände mithilfe symbolischer mentaler Arbeit oder mit der Intonisierung von Mantren. Die Wirksamkeit der Praktiken im Hinblick auf die Heilung von Krankheiten ist wissenschaftlich nicht belegt. Aber es wirkt. Also diese Leute geben Energien ab, die können das. Ich kenne Leute, die das gespürt haben. Arbeitskollegen von mir haben führen Reiki durch, Reiki-Meister zweiten Grades. Ich war mal bei so einer Reiki-Meisterin in ihrem Tempel da drin, hat die mir alles Mögliche erklärt und gezeigt. Dann hat sie das Buch gesehen, hat sie gesagt, was ist denn das für Buch? Da geht besondere Energie raus, das ist also einfach eine Bibel. Ne? Und ja, und da gibt es halt alle möglichen Energien, Engelenergien, ja, Luzifer-Energien haben wir auch schon gesehen. Das ist der Begründer des Reikis, also Mikao Usui, der hat da so eine Lichterscheinung gehabt, da wurde ihm das Reiki übertragen, also die hätte ihn fast umgebracht. Genau, da gibt es dann die Luzifer-Energien, Engelsenergien. Traditionell gibt es drei Reiki-Grade. Mittlerweile haben sich allerdings auch Schulen entwickelt, die diese weiter aufteilen. Und der erste Grad, also so ein Wochenende, der wesentliche Teil des ersten Grades sind traditionell, sind vier Wochenenden wahrscheinlich, traditionell vier Einweihungen, mit denen dem Studenten Reiki sofort und für das ganze Leben zur Verfügung stehen soll, also sofort und fürs ganze Leben. Dieser soll dann sich selbst sowie andere Menschen, Tiere, Pflanzen und seine Hände direkt mit Reiki behandeln können. Für die tägliche Selbstbehandlung wird eine bestimmte Abfolge von Handpositionen gelehrt. Weiterhin werden bei der ersten Initiationsstufe die Geschichte des Reiki erzählt und die fünf Lebensregeln weitergegeben. Gibt es wieder auch eigentlich recht positive Regeln. Auch schon haben wir auch schon im Yoga gesehen. Ich denke, damit wird auch so mancher geködert. Ich meine, gut, die Leute meinen es ehrlich. Zweite Grad, Fernheilung. Jedes beliebige Energiefeld über Zeit und Raum hinweg mit Reiki behandeln. Also, und diese Leute können gar nicht Energie abgeben. Also dieser Anästhesist, Arbeitskollege, der ist Reiki-Meister zweiten Grades, macht Akupunktur auch noch. Also der überträgt dann, ich habe dann gesagt, du überträgst doch mit den Nadeln direkt die Reiki-Energie. Und ich habe gesagt, du kannst doch gar nicht strahlen. Ne? Und er weiß auch, dass ich das alles weiß. Ne? Ich habe ihm auch gesagt, er darf gar nicht Fernheilung machen. Ne? Er ist ja Mediziner. Ja? Also er ist da schon in Konflikt, aber er möchte halt das Gute tun. Und naja, gut, schwierig. Ich denke, wenn man so tief drin ist, schwierig da rauszukommen. Sein Sohn studiert Theologie, evangelische Theologie. Und er denkt, das ist die Energie, mit der Jesus geheilt hat. Ja. So ist das. So sind manche eben da einfach drin. Ja, das schreibt jetzt Heike Dierbach, dass eben nach dem Heilmittelwerbegesetz ist es unzulässig, wenn ein Heiler behauptet, dass seine Methode bei Störungen jeglicher Art, insbesondere bei Krebs, AIDS oder bei Süchten, erfolgreich angewandt werden können. Leider gibt's da nur, werden die Leute da nur wenig dafür belangt. Ärzte ist jede Fernheilung durch die Musterberufsverordnung verboten. Rechtlich verboten ist Heilpraktikern eine Werbung für Fernheilung. Also, obwohl man das dauernd sieht, eigentlich ist es rechtlich verboten. Anbieter, die ohne Heilpraktikerschein Krankheiten fernbehandeln, verstoßen gegen das Heilpraktikergesetz. Das ist ein bisschen die gesetzliche Sache. Der dritte Meistergrad, das ist dann, dass ich halt andere Menschen da ins Reiki einführen kann. Stiftung Warentest, das Konzept von einer universalen zirkulierenden Kraft ist spekulativ. Es vermischt religiöse, okkulte Vorstellungen mit dem physikalischen Energiebegriff. Also sagt Stiftung Warentest. Da gibt es verschiedene Symbole, die lassen wir jetzt mal weg. Das vierte Symbol, also da geht es dann darum, dass man dann auch schon Begegnungen hat mit irgendwelchen Meistern, spirituellen Meistern, ja, die einen dann leiten. Also fängt langsam an und irgendwann, ja, dann ist irgendeine Wesenheit da, die über einen dann auch natürlich Macht bekommt. Die Reiki-Meister, die führenden Distel und Weltmann wissen auch nicht, wie das überhaupt wirkt. Wir wissen es nicht, sagen sie. Wir glauben, dass durch die Einweihung zum ersten Grad bestehende energetische Bahnen erweitert und gesäubert werden. wo die auch immer sein sollen, so dass die universelle Lebensenergie frei hindurchfließen kann. Also wir, denke ich, haben jetzt schon gelernt, wo das einzuordnen ist, universelle Lebensenergie. Erfahrungsberichte. Vor etwa 9 Jahren hatten mein Mann und ich gesundheitliche Probleme. Eine Nachbarin und eine Heilpraktikerin empfahlen uns Reiki, weil uns vorgegaukelt wurde, durch die von Reiki geweckten Selbstheilungskräfte hätten wir Einfluss auf unser Wohlbefinden, habe ich meinen Mann überredet, mitzumachen. So haben wir beide den ersten Reiki-Grad erworben. Von Reiki Weihe mag ich schon gar nicht mehr reden. Durch leise Reiki-Musik haben wir uns einschläfern lassen. Das böse Erwachen kam bald hinterher. Mein Mann wurde plötzlich ernsthaft krank und fiel nach einigen Tagen in einen Trance-Zustand, den ich nur so umschreiben kann. Er war wie ein Zombie. Der Arzt kam mehrmals am Tag und hatte keine Erklärung. In meiner Not habe ich am 3. Tag unseren Reiki-Meister angerufen, der versprach zu helfen. Er half tatsächlich. Nach seinem Fernheilungsritus schlug mein Mann die Augen auf und war wieder er selbst. Dafür kamen andere Schwierigkeiten. Seit jenem Tag der Fernheilung ist mein Mann nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu arbeiten, sei es im Garten, in seiner Werkstatt oder im Haus. Kein Arzt, keine Klinik, niemand konnte ihm helfen. Ja, also ich empfehle die Erfahrungsberichte. Internationale Exorzistenkongresse stellen fest, dass die Reiki-Weihe zu den gefährlichsten Verfahren unserer Zeit gehört. Das heißt, dass bei Handauflegung durch Reiki-Meister dämonische Belastungen, sogar Besessenheit übertragen werden können. Okay, Lichtarbeit. Was ist Lichtarbeit? Ist die Bezeichnung für verschiedene esoterische Konzepte, die von sogenannten Lichtarbeitern oder Lichtkriegern versucht werden umzusetzen. Und der Begriff ist in den 90er Jahren aufgetaucht. Der gemeinsame Nenner aller Lichtarbeiter, Lichtarbeitvorstellung ist nicht das in der Physik beschriebene Phänomen der elektromagnetischen Strahlung im sichtbaren Spektrum, das gemeinhin als Licht bezeichnet wird. Vielmehr soll in einer Art übertragenen Sinn hier ein esoterisch vorgebrachter Begriff Licht gemeint sein, wie er auch in religiösen Glaubenssystemen, esoterischen Strukturen verwandt wird. So kann er auch als Prana, also diese indische Energie im Hinduismus, dieses hinduistische Chi, sagen wir mal, angesehen werden. Und da gibt es einen Aussteiger, Eckhard Hase, der hat auch eine gute Internetseite, www.achtunglichtarbeit.de. Er ist Christ geworden, hat hier das Buch geschrieben, Lichtarbeit, der Weg ins Dunkel, die neue Esoterik des 21. Jahrhunderts. Und da beschreibt er in dem Buch eben so einiges, was er erlebt hat. Und auf der Internetseite beschreiben viele Menschen, was sie auch in der Esoterik erlebt haben und wie sie rausgekommen sind durch Jesus Christus. Also interessante Seite. Okay. Er schreibt dann, es mag eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann kommt ein Punkt, ab dem das Grauen seinen Anfang nimmt. Und er hat da Schreckliches erlebt in diesem Buch, was er beschreibt. Also wie Menschen in Trance versetzt waren und die nicht mehr zurückkamen und wie Menschen dann, also wie er Begegnung mit Dämonen hatte und so weiter. Und jetzt hören wir uns den mal kurz an. Kurze Auflockerung und Pause für mich.
Tag ein, Tag aus, immer dasselbe. Eckhard Hase steht auf, geht zur Arbeit, kommt 9 Stunden später wieder heim. Sein Leben verläuft belanglos. In diesem eintönigen Alltagstrott brechen eines Tages plötzlich Fragen auf.
Erstmal habe ich natürlich Antworten gesucht auf die vielen Sinnfragen, die sich mir gestellt haben. Wer bin ich eigentlich? Was ist überhaupt mein Job hier? Warum bin ich hier? Was ist der Zweck meines Daseins auf diesem Planeten?
Auf seiner Suche begibt sich Eckhard Haase auf ein Esoterik-Seminar. Plötzlich steht seine sonst so aufgeräumte Welt Kopf. Er macht eine Erfahrung, mit der er nie gerechnet hätte. Früher hat er nur geglaubt, was logisch erklärbar ist. Jetzt weiß er, es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Überall spürt er Schwingungen, meditiert Energieströme. Dann besucht er eine geheimnisvolle Frau, die sich als Medium ausgibt. Sie teilt ihm seine angeblich wahre Bestimmung mit. Auf einmal scheint es in seinem Leben hoch hinaus zu gehen.
Es war also damals natürlich echt der Hammer für mich. Also dieses Medium hat mir da die dollsten Dinge erzählt. Ich sei da der hinabgestiegene Meister und eben halt berufen, so jüngere Seelen zu schulen. Ich bin also total abgehoben dadurch, habe so voll den Boden verloren unter den Füßen. Mein Ego ist fast zerborsten, mein Stolz ist extrem ins Ultimative gewachsen. Aber ich habe es damals echt geglaubt und ich dachte, ich habe die Hammerberufung damals.
Vorbei die alltäglichen Nichtigkeiten. Jetzt ist die Zeit der Taten. Eckhard Haase hält eine Konferenz ab, zu der über 400 Besucher kommen, den sogenannten Lichtkongress. Außerdem macht er Radio- und Fernsehsendungen, um seine Theorien noch schneller zu verbreiten. Die Welt soll wissen, was er weiß.
Eckhard Haase, du warst Lichtmeister. Was war denn das für ein Licht?
Ja, was war das für ein Licht? Du kennst doch diese Insektenvernichter, ja. Also diese elektrischen, meine ich, die hängt man sich so hin und ja, die strahlen ziemlich hell und gleißend und die ziehen dann die Fliegen an. Und wenn die Fliegen dann in dieses Licht fliegen, zerbrutzelt sie. Ja, also das war dieses Licht, es war so eine Art, es sah schön aus, es war hell, es war auch anziehend, aber je mehr man sich diesem Licht näherte, desto näher kam auch Unglück und Tod.
Bevor du verbrutzelt bist, wie du so schön sagst, hast du ein anderes Licht plötzlich in dein Leben scheinen sehen. Dieses Licht, das Jesus Christus heißt.
Ja, richtig. Also das sind ja auch zwei schöne Bilder. Auf der einen Seite dieser Insektenvernichter, der eigentlich nur vorgibt, gut zu sein, der schön aussieht. Ja, und dann tatsächlich, was du schon sagst, Jesus, das wahre, das eigentliche, das gute Licht. Das war in Berlin, nachdem also dieses ganze Kartenhaus ja so ziemlich in sich zusammengebrochen ist durch meine esoterische Betätigung, war ich natürlich dauernd ziemlich am Boden. Es hatte sich nichts erfüllt von dem, was ich mir versprochen hatte. Also ich war nur noch depressiv und sinnlos bis zum tiefsten Punkt, den man sich überhaupt vorstellen kann, also so knapp vor dem Tod. Und in so einer Nacht, in der ich auf so einem Tiefpunkt war, ist mir dann der lebendige Gott begegnet. Das kann ich natürlich jetzt nur so in ein, zwei Sätzen sagen aufgrund der Kürze. Und ich habe meine Konsequenzen daraus gezogen und habe den Kurs gewechselt.
Aber du hast gleich gewusst, wer ist das?
Ja, das sind also, wenn ich jetzt sage, plötzlich dem lebendigen Gott begegnet, schon Sachen, das weiß man dann, dass das Gott ist. Ja, das ist ein persönlicher Gott. In der Esoterik ist es ja mehr so eine Energie, was völlig unpersönlich ist.
Und das ist bei Gott wie bei der Liebe, ne? Wenn sie einem begegnet, weiß man, dass sie das ist.
Ja, irgendwie ist es komisch, ja. Es hat sich natürlich dann später auch durch viele, viele Stationen bestätigt. Ja, das ist ja nun etwas über 5 Jahre schon her und da gab es schon so viele Beweise, auch nachträglich, dass der Kurs mit Jesus der einzig Richtige ist, ja. Während in der Esoterik hast du ja ständig diese Trends, mal ist das ein bisschen in, mal ist wieder das ein bisschen in, jede Woche ist irgendwas anderes. Aber seit ich mit Jesus lebe, wie gesagt, das sind knapp 6 Jahre, ist da eine Konstante plötzlich im Leben.
Was gibt deinem Leben heute Bedeutung?
Ja, ich denke vor allem, ich hatte früher eine ganz schreckliche Angst vor dem Tod. Wirklich, es war ganz furchtbar. Ich dachte, wenn ich sterbe, vielleicht werde ich ausgelöscht oder solches. Und das ist so...
Okay, wir machen weiter. Also Lichtarbeit, kurz angerissen. Jetzt kommt die Sache mit Orgonprodukten. Hier gibt es hier so Angebote, im Internet kann man sich einen Orgonstrahler besorgen, also diese Reiki-Meisterin, bei der ich war, die hatte auch so einen Orgonstrahler, damit kann sie Energien senden, da über Entfernung hat sie gemeint, Man kann den natürlich auch für sich selber benutzen, kann sich davor setzen, soll sich entspannen, wieder ja, Sinne abschalten und so weiter. Und dann empfängt man diese Strahlen. Begründer Wilhelm Reich, wir haben das heute schon mal kurz angesprochen, daraus hat sich die Kirlian-Fotografie, die Sache mit der Aura entwickelt. Und in der Esoterik gibt es ja nichts, was nicht noch pervertiert werden könnte. Erzähle ich gleich, was man da alles jetzt noch so machen kann. Aber erstmal noch das, was draußen ausliegt. Das hat man jetzt überprüft, die Sache mit dieser Energie. Und es ist da von der Universität, Benjamin Franklin Universität in Berlin überprüft worden. Und da hat man eben festgestellt, dass da gravierende Mängel waren an diesen Aufbausystemen. Der hat da so Kästen aufgebaut, dann haben sich die Leute reingesetzt, dann haben sie Wärme gespürt, ja. Und man hat festgestellt, dass da eben diese Energie, die Orgonenergie, überhaupt physikalisch also Nonsens ist. Man kann das auch noch übertreiben. Da gibt es zum Beispiel in der Esoterik Leute, die bauen dann auch Orgonakkumulatoren, das liegt auch aus, teure Lebensenergie, stammt von der GWUP. Und da gab es einen Esoteriker, hier Jürgen Fischer benannt, der bietet Orgonakkumulatoren zu vierstelligen Preisen an. Ja, kann man sich das Ding kaufen. Und er hat die ein bisschen anders gebaut als der Wilhelm Reich. Er hat nämlich Wilhelm Reich befragt, ja, also den toten Wilhelm Reich. Ja, und der hat ihm neue Anleitungen gegeben. Also sowas gibt es da alles in der Esoterik. Okay, Magie haben wir gesagt. Noch weiße und schwarze Magie, das haben wir uns schon mal angeschaut. Klicken wir ganz gut kurz durch. Schwarz und Weiß hatten wir am ersten Abend. Schwarz destruktiv, negativ, Weiß positiv. Will man das Gute? Und man denkt also so unter den Weißen, dass nur eine okkulte Belastung bei schwarzmagischen Arbeiten da ist und dass auch da Satan dahinter steckt oder dahinter stecken könnte. Und die Weißen sind da eben in einer gewissen Unwissenheit und wissen nicht, dass auch hinter der weißen Magie letztendlich also ganz zentral Satan, Luzifer steht. Und dass es auch sie eine Belastung haben wird dadurch, wie wir schon an einigen Beispielen sehen konnten oder hören konnten. Was bei der weißen Magie vielleicht noch ist, dass oft die Heilung erzwungen wird. Und oft werden da auch christliche Elemente verwendet. Dann gibt es in der Magie Kettenbriefe, Himmelsbriefe, also da wird ein Vertrag mit Satan geschlossen, Blutsverschreibungen gibt es, hatte ich ein Beispiel am ersten Abend erzählt. Gibt es sehr, sehr viel Literatur auch, richtig magische Literatur, Zaubereibücher, also um da mal so ein bisschen Vergleich zu bringen, erster Abend, Harry Potter, Herr der Ringe, ja, also da haben wir es hier schon nochmal mit was ganz Hochkarätigerem zu tun, ja. Harry Potter, Herr der Ringe, haben wir gesagt, Sensibilisierung, magische Sensibilisierung löst es aus, ja. Aber das hier sind dann echte Zauberbücher, die da angeboten werden. Also zum Beispiel eben, also bei Amazon, satanische Bibel kann man da kaufen, die fünf Bücher der schwarzen Magie, das Necronomicum oder das sechste und siebte Buch Moses. Ne? Also das sind, vom sechsten und siebten Buch Moses, da schreibt Kurt Koch, denen, die studienhalber das Buch lesen und aufbewahren wollen, sei gesagt, dass im sechsten Kapitel 6 den Lesern und Besitzern des Buches der besondere Schutz Satans verheißen ist. Ja? Also allein der Besitz, ja. Also ich habe zwar auch einiges an esoterischer Literatur, aber würde mir nie das sechste, siebte Buch Moses herstellen oder so. Also so richtige Zauberbücher, ja. Da gibt es Beispiele. Ja, ein Mann beschäftigte sich anhand des sechsten und siebten Buches Moses, Moses muss es heißen, jahrelang mit der schwarzen Magie. Also das hat nichts mit den fünf Büchern Mose der Bibel zu tun. Er beschäftigte sich mit der schwarzen Magie. Er endete in einer Psychiatrie. Seine Frau trieb die schwarze Kunst weiter. Sie erlitt das Gleiche los. Dann übernahm der Sohn die okkulte Literatur seiner Eltern, auch er endete in der Pflegeanstalt. Nun führte seine Frau, also die Frau des Sohnes, die okkulte Tradition weiter. Auch sie wurde geistesgestört und musste interniert werden. Also man sieht mal, was da passieren kann. Gibt es noch ein zweites Beispiel? Wir kommen jetzt zum Spiritismus. Spiritismus bedeutet ja Kontakt zu übersinnlichen Wesen. Da gibt es Gläserrücken, Trancereden, Totenerscheinung, Geister, Engel, Meister kann ich befragen. Und ist eigentlich, bedeutet eigentlich Geisterlehre, Geisterkult, Spiritismus der Begriff. Seine geistige Bewegung, also gehört auch, ja, da haben wir es ja nochmal was dazu gehört. Formen des Spiritismus. Okay. Manfred Heide schreibt in seinem Buch Irrwege des Heils über den Hintergrund des Spiritismus. So ist die Lehre, dass der Mensch unsterblich ist, satanisch. Sie ist die Grundlage der Totenbeschwörung im Altertum und des heute praktizierten Spiritismus. Hier sehen wir das allein durch die Veränderung einer biblischen Lehre, was da alles entsteht. Die ganze spiritistische Bewegung, große Teile in der Esoterik. Ja. Und wir kennen die Bibeltexte dazu. Gut, dass wir so viele Bibelkundige hier haben. Prediger 9, die Toten wissen gar nichts. Keinen Anteil mehr hat ein Toter an allem, was unter der Sonne geschieht. Vers 10, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn bei den Toten, dahin du gehst, ist kein Wirken mehr, kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zur Stille hinabfährt. Und in Daniel 12, Text kennen wir auch, du darfst nun ruhen, wird ihm gesagt, und sollst dereinst auferstehen. Ja. Sicherheit also auch auf dem Gebiet der Esoterik, wenn wir uns auf biblischem Boden bewegen. In England wurden Untersuchungen bei Seancen durchgeführt, wobei die Ergebnisse Folgendes aussagten: Die Stimmen und Botschaften sind nicht mit den Verstorbenen identisch. Sie lassen sich nicht auf konkret befragte Tote zurückführen. Kurt Koch schreibt, bei jeder Jenseits- und Totenbefragung kommt es zum Kontakt mit dämonischen Intelligenzen. Das ist einfach Fakt, müssen wir jetzt sagen, empirischer Fakt aus der Erfahrung der Seelsorge heraus. Gläserrückenanleitung kann jeder im Internet anklicken. Also es ist total easy, ja. Wird genau gezeigt, wie man es zu machen hat. Vorwort zur Gläseranleitung. Und dann wird natürlich auch ein bisschen Nervenkitzel gebracht. Vielleicht ist es gerade ein Anreiz, ja, das dann zu machen. Wir bemerkten einen kräftigen Windstoß, welcher die Gartentür zugeschlagen hat. Ja, und dann Temperatursenkungen im Raum und so. Aber das kann ja auch durchaus wirklich passieren. Und dann ist es auch, dann ist es dann oft schnell vorbei mit dem Nervenkitzel und mit der Sucht nach Faszination. Ein lutherischer Pfarrer erhielt von einem befreundeten Arzt die Einladung zum Abendessen. Nach dem Essen lud der Arzt den Gast zu einem sogenannten Gesellschaftsspiel ein. Also lutherischer Pfarrer. Sie setzten sich an einen Tisch. Auf dem Tisch befand sich in Kreisform angeordnet das Alphabet, darüber eine Glasplatte, darauf ein kleines Likörgläschen. Der Arzt erklärte, ich rufe nun den Geist eines Toten, der soll unsere Fragen beantworten. Die Beantwortung der Fragen erfolgte durch das Gläschen, das auf dem Alphabet herumrutschte. Der Pfarrer hielt das für einen geschickten Trick und versuchte alles, die Energiequelle zu entdecken. Es gelang ihm nicht. Er wurde mehrmals zu dem Arzt eingeladen. In der Folgezeit veränderte sich der Pfarrer in seiner geistlichen Haltung. Er konnte nicht mehr beten, nicht mehr die Bibel lesen. Wenn er auf der Kanzel stand, bekam er unerträgliche Schmerzen. Die Schmerzanfälle kamen nur im Zusammenhang mit der Ausübung seines Amtes oder der privaten Bibellese. Es kam so weit mit ihm, dass er bei der Kirchenbehörde seine Entlassung einreichen musste. Ich hatte sowohl den Pfarrer als auch den Arzt in der Seelsorge. Der Arzt legte eine Lebensbeichte ab und sagte sich vom Spiritismus los. Er wurde gläubig, der Pfarrer dagegen ist am Spiritismus zerbrochen. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen was noch zur Psychotherapie und Esoterik sagen. Das ist ein wichtiges Thema. Roadmap des New Age, der ganze Bereich der humanistischen Psychologie soll von der Esoterik, von der Spiritualität des neuen Zeitalters, von dem Geist des neuen Zeitalters durchdrungen werden. Und da heißt es, hier Antholz schreibt, in Mächte der Bosheit, es macht den Anschein, dass heute verschiedene Strömungen, die einmal alle derselben bitteren Quelle entsprungen sind, wieder zusammenfließen und einen Strom bilden, der eine Vielzahl der Menschen, speziell der nachchristlichen Gesellschaft, mitreißt. Eine wesentliche Strömung ist die Human Potential Bewegung, die das angeblich unbegrenzte menschliche Potenzial zugänglich machen möchte, der humanistischen Psychologie und noch deutlicher der transpersonalen Psychologie. Also das, was Friedhof Capra da so geplant hatte, ist ja inzwischen voll angekommen. Ja, das ist ja voll da. Zum Beispiel spirituelle Reisen, hier können Sie sich anschauen. Das ist eine Internetseite von München, wird hier angeboten. Und da geht es um das Rebirthing, Atemtherapie, Rebirthing, holotropes Atmen. Wunderbar, kann man natürlich, wird natürlich dann vieles versprochen. Rebirthing, das stammt jetzt von Heike Dierbach. Also wer sich für das Thema interessiert, Psychotherapie und Esoterik, haben wir die Sache von Franzke, Psychotherapien, dieses Heft. Das ist ein grober Überblick. Wer jetzt vielleicht für jemanden, der zum Beispiel Psychologie studiert, ein Buch haben möchte, der sollte sich das Buch erwerben und weitergeben. Die Frau liegt auf dem Rücken unter einer Decke, sie atmet heftig, tief ein, tief aus. Plötzlich spürt sie ein Kribbeln um den Mund. Sie nimmt alles nur noch verschwommen wahr, Bilder in ihrem Kopf steigen auf. Sie spürt, wie ihre Hände steif werden. Da ist die Szene, wie ihr Vater die Mutter schlägt. Sie atmet weiter. Alles ist wieder wie damals. Wieder diese Wut über ihn, die Angst, dass er Mama totschlägt, diese furchtbare Angst. Tränen steigen auf und schnüren ihr die Kehle zu. Sie hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Was möchte man mit dem Rebirthing? Also blockierte Erinnerungen an die Geburt oder andere negative Erlebnisse bewusst machen? Also Bewusstmachung und Heilung möchte was Positives und dafür wird eine spezielle Atemtechnik verwendet. Man nennt es Kreisatmung. Und was passiert dann bei der Kreisatmung? Wer sich ja medizinisch vielleicht ein bisschen auskennt, der CO2-Spiegel im Blut sinkt, man nennt es Hypokapnie und dann hat man bestimmte Effekte und es sind einfach die Effekte der Hyperventilation. Und man weiß auch, dass in Zuständen der Hypokapnie oder der Hyperkapnie, also wenn CO2 zu hoch oder zu niedrig ist, dass das menschliche Gehirn anfangen kann zu halluzinieren. Also, und so die Symptome, die man so da hat, Kribbeln am Mund, Extremitäten, Tetanie, Bewusstseinstrübung, Status asthmaticus, das kann es alles geben. Was wird behauptet? Göttliche Energie natürlich fließt in den Körper, wieder dasselbe, haben wir es schon wieder. Ich denke, das haben wir jetzt in den 3 Tagen gelernt, dass es mit der Energie da, dass es immer problematisch ist. Wirkungen der tiefen Entspannung. Die Heike Strombach ist die Vorsitzende da, dieses Dachverbandes, Altenpflegerin. Da ist sie auch. Teilnehmer haben Bilder von ihrer Geburt, behauptet sie. Das haben wir ja bei der Hypnose gehabt, dass es gar nicht möglich ist, ja? Rein von der Physiologie. Ja, sogar ihre Zeugung gesehen. Der Patient soll sich in diese Erinnerungen hinein entspannen. Dadurch lösen sich alle Beschwerden und Traumata auf. Verschiedene Anbieter werben gezielt um Kunden mit ernsten Störungen und Krankheiten wie Depressionen, Panikattacken. Also das will man alles da behandeln. Orr und Strombach halten es ernsthaft für möglich, durch die Atemtechnik und eine Ernährungsumstellung unsterblich zu werden. Also es ist, und es wird angeboten, ja? Also es ist, ja, nach rund 10 Sitzungen soll man in der Lage sein, selbst Energie zu atmen. 1988 starb in Wiesbaden eine Patientin infolge einer Rebirthing-Behandlung. weil sie bereits Asthma hatte und da ist es ja sehr gefährlich, wenn man da das macht. Ne? Und die Rebörserin wurde wegen fahrlässiger Tötung dann verurteilt, ne? Auf 9 Monate Haft auf Bewährung. Ein weiterer Todesfall kam es 2000 in Colorado, als zwei Anbieterinnen Rebirthing mit Elementen der Primärtherapie verbanden. Sie wickelten ein 10-jähriges Mädchen in eine Decke ein und knieten sich darauf. Das Kind bekam keine Luft mehr und fiel ins Koma. Sie wurden zu 16 Jahren Haft verurteilt. Und Colorado hat daraufhin Rebirthing verboten. Wie ist es in Deutschland? In Deutschland ist Charlatanerie gesetzlich geschützt. Das werden wir auch morgen sehen bei Alternativmedizin. Es ist tatsächlich so. In keinem Land gibt es so viel Schutz für diese Praktiken wie in Deutschland. Ist ja klar, dass das dann natürlich blüht, das ganze Geschäft. Kurz noch zu diesen Techniken, zur Psychologie. Also da sagt einer, der es wissen muss, erstens will die Technik eventuell auch solche Erlebnisse auf, die längst verarbeitet und integriert sind. Also das sollte man überhaupt vorsichtig sein. Ja? Erlebnisse, die integriert sind, die wieder aufreißt, das kann erst recht, wie er schreibt, negative Erinnerungen in die Seele einbrennen. Psychisch gesunde Menschen hatten nach Rebirthing Symptome einer Retraumatisierung und depressiven Reaktionen. Man darf Traumata nicht einfach hervorzerren. Ja, mehrfach mussten Teilnehmer an Rebirthing-Wochenenden wegen Wahnvorstellungen oder Suizidgefährdung in der Psychiatrie behandelt werden. Das Forum Kritische Psychologie, eine Beratungsstelle in Bayern, hat mehrere Rebirthing-Geschädigte betreut. Ja, Psychologie wehrt sich natürlich dagegen. Bericht liegt aus. Also die Psychologie, die seriöse Psychologie, möchte eigentlich mit der Esoterik nichts zu tun haben. Frage ist, ob sie es raushalten kann, aber momentan wehrt man sich dagegen. Da ist auch die Begründung, warum, aber das braucht man nicht. Das ist interessant. Zentrum Bayern für Familien und Soziales, da heißt es, es werden oft auf dem unseriösen Psychomarkt Teile psychologischer Konzepte und Methoden mit tradierten spezifischen Glaubensüberzeugungen in Verbindung gebracht. Heilversprechen, religiöse Deutungen, magische Vorstellungen, Intuition und antirationale Affekte werden gemischt mit wissenschaftlich anerkannten psychologischen Methoden und Techniken. Und das ist das große Problem. Damit gibt man der Esoterik, damit adelt man die Esoterik, damit gibt man ihnen so eine Pseudowissenschaftlichkeit. Und zu den mit Vorsicht zu genießenden, oft selbsternannten Psychotherapeuten, also die bieten das dann auch an, deren Angebote und Versprechungen kritisch zu prüfen sind, können beispielsweise sogenannte Chakrenheiler, schamanistische Heiler, Reiki-Meister oder Anwender fernöstlicher, traditioneller Heilungsverfahren dieser Bewegungen gezählt werden. Ja, also im Einzelfall gilt es genau nachzufragen. Sehr interessant, finde ich sehr gut, dass hier auch das Landesjugendamt, das Bayerische, warnt vor diesen Dingen. Okay, dann haben wir noch den Carl Gustav Jung. Der hatte selbst Kontakt mit Geistern. Ja, Geistführer hat er gehabt. Ich denke, den schenken wir uns jetzt einfach mal. Das kann man auch nachlesen. Da ist diese Buchempfehlung. Familienstellen wäre noch so eine Sache. Da ist eindeutig, dass sich die Psychotherapie von der Familienstellung des Hellingers, des Bert Hellingers, distanziert. Da heißt es hier, Deutscher Verband für systemische Forschung, Therapie und Supervision, Beratung, die distanzieren sich von dieser Kultur der Aufstellungsarbeit, also der Hellinger Arbeit. Und auch gibt es da die Potsdamer Erklärung dazu. Also es wird einfach, man distanziert sich auch deswegen, weil diese esoterischen Elemente hineingekommen sind. Er hat, betreibt einen gewissen Ahnenkult auch. Ja, die Sekteninfo, Nordrhein-Westfalen-Wand vor Hellinger. Okay, das wollte ich noch. Es gibt auch sehr, sicherlich auch seriöse Familientherapie. Man darf das nicht alles schwarz-weiß vermischen. Es gibt die Familienskulptur nach Satir, das Genogramm und die narrative Therapie, bloß dass man das weiß. Ne? Dass man nicht einfach sagt, ich lehne alles, was mit Familientherapie zu tun hat, ab. Okay, wer darf denn überhaupt Psychotherapie anbieten? Das ist so ein Problem in Deutschland. Die Berufsbezeichnung Psychotherapeut ist geschützt, aber dann nennt man sich halt einfach Fachtherapeut für Psychotherapie. Ne? Durchblickt der Laie ja nicht. Man hat vielleicht ein Jahr einen Kurs belegt und kann dann Menschen behandeln, die vielleicht suizidgefährdet sind, die an Bulimie leiden, ja, also wirklich psychisch kranke Menschen. Und das ist das Problem in Deutschland. Ganz kurz zu Dr. Elisabeth Kübler-Ross. In dem Therapiezentrum San Diego, also hat er das Buch geschrieben, die Sache mit der Sterbehilfe, ja, da führte die Frau Kübler für den Spiritisten Barman 4-tägige Therapiekurse durch. Zum Einüben in die Problematik des Sterbens werden auch spiritistische Exkursionen durchgeführt. Die Ärztin selbst bezeugte, dass sie diese medialen Praktiken selbst auch durchgeführt habe. Einmal bekannte sie, also Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross, vor 2300 Zuhörern, ihr Leitgeist Salem sei mit seinen zwei Begleitern Anka und Willi, seien ihr erschienen und hätten ihr eine tiefe mystische Erfahrung vermittelt. Ja, also man muss überall aufpassen, leider. Okay, Belastung und Heilung. Das haben wir ja schon gesehen, dass das Ganze eine Sucht werden kann. Probleme gibt es, eine okkulte Belastung ist, tritt dann auf, wenn wir Erfahrung mit der Macht haben oder Kontakt mit diesen Intelligenzen, diesen Dämonen. Das wissen wir auch schon. Wer etwas von Satan nimmt, der muss Satan letztendlich dienen. Und es wird einfach ein Preis fällig, ja, und Satan fordert diesen Preis ein, ja. Wir haben etwas genommen von ihm, jetzt hat er Anrecht auf uns. Da haben wir nochmal diese okkulten Belastungen. Hier nochmal nach Antholz, körperliche Folgen, Hysterien, Herzbeklemmung, Katalepsie, also man kann sie nicht mehr bewegen, Mutismus, Suizidabsichten, Schizophrenie, seelische Folgen, Wahnvorstellungen, Stimmen hören, Depressionen, Sucht auch, selbstverletzendes Verhalten. Muss jetzt nicht jeder, der vielleicht, wo das Problem vielleicht ist, dass sich jemand ritzt, ja, also der Borderliner ist, muss nicht gleich okkult belastet sein. Geistliche Folgen, Widerstand gegen alles Göttliche, man hat sozusagen wie einen geistlichen Bann, geistliche Blindheit, Lästergedanken und einiges mehr, Ablehnung des Evangeliums. Wirkungsdiagramm haben wir auch schon, je mehr einfach zusammenkommt, desto größer sind die Belastungen und die Probleme, ist irgendwie logisch und Vererbung der Voreltern ist auch wichtig. Befreiung, nicht zwei Mächte gegeneinander, nicht weiß und schwarz gegeneinander und das Machtverhältnis, fantastisch, Jesus Christus, viel, viel größer das Machtverhältnis als diese dunkle Welt. Die wichtigste Lehre des Teufels ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt ist. Und die Erlösung geschieht allein durch die Liebe Gottes. Und nicht nur, dass es eine Liebe ist, die ja irgendwo bloß gedanklich da ist, sondern er bringt das Opfer auf Golgatha und bezahlt sozusagen den Preis der okkulten Schuld. Auf diese Weise durch das Kreuz wurden die dämonischen und finsteren Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Es ist bezahlt. Jetzt kommt was Wichtiges noch für die Seelsorge. Das haben wir schon mal gehabt, dass es eine unbiblische Auseinandersetzung mit Satan geben kann, also in der okkulten Seelsorge, und dass es dadurch vielleicht sich sogar verschlimmern kann. Also Antholzer schreibt, dass es zu schweren psychischen Verletzungen kommen kann, wenn das nicht wirklich biblisch gemacht wird, zu Wahnvorstellungen, zu geistlichen Schädigungen. Und hier meint er, gewinnt seelsorgliches Tun auch strafrechtliche Relevanz. Also da ist man auch als in Verantwortung. Ja. Aber da kann man nicht einfach sagen, so jetzt machen wir mal so ein Absagegebet mit dir. Ne. So, wenn jemand da voll drin ist, muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Natürlich Gebetskreise. Ne. Grundsätze für den Seelsorgedienst. Unerschütterliches Vertrauen allein in das Opfer von Golgatha. Da steht der Seelsorger in großer, großer Gefahr, dass er denkt, er kann befreien. Ja? Und da werden dann oft so beschwörungsmäßige Gebete gesprochen und so weiter. Ne? Das haben wir ja in der Magie, ja, die Form der Beschwörung. Ja? Unerschütterliches Vertrauen allein in das Opfer von Golgatha. Wissen um die Macht und den Machtbereich Jesu Christi. Das Blut Jesu ist kein magisches Mittel. Ja? Also ich sage, das Blut Jesu schützt dich. Quatsch, das Blut Jesu hat bezahlt. Ja, durch das Blut Jesu werde meine Sünde bezahlt. Ich bringe meine Sünde zum Kreuz durch ein ganz einfaches Gebet. Ich habe das und das getan. Herr Jesus Christus, reinige du mich durch dein Blut. Ich danke dir dafür. Ganz einfach. Ja. Ich brauche keine Beschwörungsgebete und auch kein Blut Jesu als magisches Mittel. Keine Methode oder rituelle Handlungen ausführen. Könnte ich jetzt auch einiges erzählen. Keine zusätzliche Dramatik aufbauen, Nüchternheit und Gelassenheit ist gefragt. Wir sprechen auf keinen Fall mit Dämonen oder Satan. Es wird oft im Befreiungsdienst bei den Charismatikern gemacht. Ja. Also die haben richtige Befreiungsdienste und da wird mit Dämonen gesprochen und so weiter. Da ist jede Krankheit, ist ein Dämon, der muss jetzt ausfahren. Ja. Und also da kann man großen Schaden anrichten. Okay, wir haben gesagt, okkulte Belastung, es gibt die punktuelle Befreiung und die wachsende Veränderung durch eine tägliche Beziehung zu Jesus Christus. Jetzt habe ich das ein bisschen erweitert. Es gibt noch den Text in Apostelgeschichte 26. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Da wissen wir, dass Paulus vor Damaskus steht und dann heißt es, wird ihm gesagt, ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende. Das sagt Jesus zu ihm. Und warum? Text sagt weiter, um ihnen die Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich, um ihnen die Augen zu öffnen. Ja? Also das ist auch ein bisschen so der Sinn dieser Esoterik-Reihe. Ja? Und dieses Epistrepsei, das heißt zur Umkehr, sich nötigen, sich losreißen, sich loswickeln lassen. Also es ist oft nicht so einfach. Wichtig ist, dass ich mich entscheide für das Richtige, weil es das Richtige ist. Evangelist Helmut Mayer hat einmal gesagt, es wird keine Sünde mehr entschiedener geleugnet als die okkulte Sünde, auch unter Christen. Ja. Keine Sünde wird mehr oder entschiedener geleugnet als die okkulte Sünde. Ich möchte es einfach mal so weitergeben. Ein Beispiel dazu, also wir müssen immer die Augen aufmachen. Ein Beispiel dazu, eine Christin, ich kenne Christin, der Adventgemeinde, die hat mir erzählt, dass sie schwarze Gestalten vor dem Bett stehen sieht und will aber bestimmte Dinge einfach nicht aufgeben. Sie sieht das, ne? Und sie, das ist eigentlich, das Symptom ist eigentlich klar, aber man will es eben nicht wahrhaben. Ja? Das ist, man kann das auch ausblenden, das ist möglich. Ja? Also es wird keine okkulte Sünde mehr geleugnet als die okkulte Sünde. Helmut Mayer, der Evangelist, hat einmal gesagt, wer Magie oder Mantik betrieben hat oder betreibt, wer spiritistische Praktiken bejaht und durchführt, wer sich mit diesen Dingen beschäftigt oder dem Aberglauben huldigt, der muss wissen, dass er dem Satan ein persönliches und freiwilliges Ja gegeben hat. Satan kann nämlich an alle diese Menschen Ansprüche anmelden und er meldet sie auch an. Gott anerkennt diesen Anspruch Satans aufgrund des Freiheitsgesetzes. Letzte Folie. Allein Jesus kann uns frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Christus ist unbeschreiblich stärker als Satan. Die wichtigste Lehre des Teufels ist die, dass er besiegt ist. Er ist für mich gestorben. Ich bedanke mich für euer Zuhören, dass ihr so lange ausgehalten habt, und darf euch bitten, noch zu einem Gebet aufzustehen. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind so froh darüber, dass wir dich haben. Wir sind so froh darüber, dass wir wissen dürfen, dass du Gott bist, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Auferstandene bist, dass du lebendig bist. Und wir loben und preisen dich dafür, dass du am Kreuz triumphiert hast. Du hast triumphiert für uns ganz persönlich. Danke, Herr, dass du uns jetzt die Zeit geschenkt hast, dass wir Erkenntnisse sammeln. Danke, Herr, dass du diese Erkenntnisse, die wir haben, auch gebrauchen wirst. Du wirst es für unser persönliches Leben vielleicht gebrauchen können, aber auch für andere Menschen. Wir danken dir, dass wir jetzt mit deinen Segen gehen dürfen, dass du mit jedem Einzelnen bist. Amen.